Okay, stopp. Also bevor wir da jetzt reingehen und uns vielleicht nie wiedersehen, noch einmal küssen.
Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Film.
Mit Tom Westerholt und Anna Wollner.
Noch einmal küssen vor dem Reingehen. Also küsst Heidi Becky und Becky küsst Juklas. Juklas küsst Aki und dann Heidi. Becky küsst schnell noch Juklas und Aki auch noch Juklas und dann küsst Heidi halt noch Aki.
Wenn ihr jetzt verwirrt seid, ist es vollkommen okay. Ich bin auch relativ schnell ausgestiegen bei dem, was der Herr Westerholt hier erzählt. Ich habe mitgenommen, ziemlich viele Menschen küssen sich gegenseitig in Tod den Lebenden, so. Eine neue ARD-Serie, die nicht nur auf dieser, sondern auch auf noch ganz vielen anderen Ebenen hochinteressant ist, um nur ein weiteres Detail zu nennen. Sie sind in ihren 6 Folgen komplett improvisiert, also ohne geschriebene Dialoge, genauso wie dieser Podcast, so. Ausgedacht und gedreht von unserem Gast heute, nämlich Tom Lass, also die Serie, nicht der Podcast, der diese 6 Teile mit darstellt. Aus einem seit vielen Jahren aktiven Impro-Lab umgesetzt hat.
52 Sekunden Podcast-Folge und alle sind vollständig verwirrt. So mögen wir das.
Das reicht für heute. Tschüss.
So, danke, bis zum nächsten Mal. Macht es gut und guckt auf keinen Fall irgendwas. So, das kommt später. Auf den Punkt trainierte Impro-DarstellerInnen könnten wir auch sagen, Lea van Acken ist eine von ihnen. Und was die da zeigen in diesen 6 Folgen, jetzt ab Freitag in der ARD-Mediathek zu sehen, das ist schon wirklich sehr besonders.
Deshalb nehmen wir uns dafür heute auch mal Zeit, uns das in aller Ruhe anzugucken und mit Tom Lass darüber zu sprechen, also über die Herausforderung einer Impro-Serie. Nicht nur, wie man das vorbereitet und dreht, sondern auch, wie man so eine Serie überhaupt verkauft bekommt, bei der man einen Sender oder einen Verleih ja eben kein durchgetextetes Drehbuch vorlegen kann, sondern ein bisschen was an Vertrauensvorschuss braucht.
Hinterher, als Zugabe heute, gibt's noch, Anna, einen Film aus der Arte-Mediathek?
Ja, ich dachte mir, es war noch nicht Sex genug mit Tod den Lebenden. Deswegen habe ich noch Brainwashed, Sexismus im Kino, eine Doku, die ich gesehen habe, die lief vor ein paar Jahren noch auf der Berlinale.
Ja.
Und danach guckt man Hollywood-Filme wirklich anders.
Okay, dann spulen wir jetzt ein kleines bisschen zurück. Zu einem Zeitpunkt, lange bevor hier eben gerade jeder jeden nochmal schnell geküsst hat und gehen in die Berliner WG von Heidi, Becky und Juklas.
Die drei leben da zusammen in einer Wohn-, aber auch Lebensgemeinschaft, alle so Mitte, Ende 20 irgendwo zwischen Millennials und Gen Z, träumen von freier Liebe, allerdings, wie sich noch rausstellt, mit ungewöhnlich strengen Regeln für etwas angeblich Freies.
Regel Nummer 1, niemand darf sich trennen, finde ich schon mal eine super Regel. Regel Nummer 2, alle potenziellen BettpartnerInnen werden geteilt und auch erstmal von allen getestet, bevor hier irgendjemand in dieses Konglomerat aufgenommen wird. So lernen die drei auch Aki kennen, witzigerweise gespielt von Lea von Acken. Acken, Aki. Es ist nicht ihr Spitzname, wie ich irrtümlich dachte, aber mittlerweile korrigiert wurde. Und so werden aus den dreien, also plötzlich 4, die sich miteinander vor sich hin lieben und eigentlich ist auch alles soweit, sehr poly und YOLO bis das hier.
Wie, wir fliegen aus unserer Wohnung?
Wenn sie uns nicht hilft, ja.
Dann muss sie uns helfen.
Ja, genau.
Warum fliegen wir aus unserer Wohnung?
Wegen dem Vermieter.
Herrn Buch,
ja.
Was sollen wir denn jetzt machen?
Naja, wir brauchen Aki Buch, um Herrn Buch zu erpressen.
Aki ist nämlich rein zufällig die Tochter des Vermieters dieser großen WG-Wohnung und der will sie da raus haben. Er weiß auch gar nicht, dass seine Tochter da jetzt auch irgendwie mitmischt. Und weil er keinen Bock auf eine WG in dieser großen, zu günstigen Wohnung hat, soll die da rausgentrifiziert werden, um die Bude hinterher fürs viel zu teuer 5-fache an geldige, aber dumme Russen, Chinesen oder Schwaben zu vermieten. Welcome to Berlin.
So ist das in unserer schönen Stadt. So, und weil Aki ihren Kapitalistenvater selbst nicht leiden kann, macht sie mit bei dem Plan, ihn zu erpressen mit einem, natürlich, Porno-Video mit ihr selbst und Juklas.
Er wird alles dafür tun, dass das geheim bleibt.
Ja, da steht sein Name drauf.
Spekulieren mit Immobilien? Ich fick deine Familien!
An dieser Stelle würde ich gerne mal auf die Pausentaste drücken,
bitte.
Denn dieses Kuddelmuddel, das ich beim Gucken tatsächlich auch erstmal gut 2 Folgen lang für mich klarkriegen musste, schreit förmlich nach Aufklärung. Wo zum Heck sind wir hier?
Ja, in einer extrem überspitzten, ironisch, sarkastisch, zynischen Utopie eines jungen Gen Z Millennials Gesellschaftsmikrokosmos, beantrage Eintragung in den Duden an dieser Stelle, der halt auch so mit allem struggelt, was gerade so am Start ist. Also es sind alle Themen drin, die drohende Klimakatastrophe gegen die Zitat unserer ProtagonistInnen, man doch jetzt mal was tun muss. Dazu generelle Existenz- und Zukunftsängste, selbst auferlegte Freiheit in Sachen Polyamorie, bitte aber mit strengem Verhaltenskodex, den sich, das kommt dann so nach und nach raus, den sich Heidi irgendwie ausgedacht hat, die auch sowas wie die unausgesprochene Anführerin in diesem WG-Mikrokosmos ist.
Das Spezielle ist, alles, was diese erst drei, dann vier sich als dringend notwendige Revolution so ausdenken, ist hochtheoretisch oder anders. Die labern halt den ganzen Tag vom Weltverändern, sind aber mega gefangen in ihrer eigenen Lethargie und Antriebslosigkeit und bewegen trotz Waffengewalt genau gar nichts.
Wir kriegen halt auch nicht mit, ob die irgendwelche Jobs haben oder irgendwas studieren. Wir kriegen nur mit, dass Heidi immer wieder ins Altersheim zu ihrer Oma geht und dort häppchenweise ihr Erbe in Form von Bargeld bei der Oma abholt, was die auch mal mehr und mal weniger freiwillig rausgibt. Und von diesem Geld leben sie, Becky und Juklas, halt irgendwie.
Ja, wer viel Zeit hat und 24/7 um sich selbst kreist, der kommt auf die lustigsten Ideen.
Glaubst du, ich wäre eine gute Mutter?
Ja. Also könntest du dir vorstellen, das Kind für uns alle zu bekommen?
Warum soll ich eigentlich das Kind kriegen? Ich will keinen dicken Bauch.
Also wir sind dann zu viert, zu dritt. Wir drei haben dann ein Kind zu viert.
Genau, ein Kind soll jetzt auch noch her. Heidi will eins, sie will aber keinen dicken Bauch. Also will sie die Eizelle spenden und die soll dann von Juklas befruchtet Becky austragen. Eine Ärztin ist eher semi-begeistert.
Sie wissen schon, dass das nicht legal ist.
Wir wollen einfach eine Eizelle und die in Becky reinstecken. In den Muttermund.
Ja, diese Sprache von denen hat mich, merke ich jetzt gerade noch mal wieder bei dem Ausschnitt, ab der ersten Folge vollständig kirre gemacht. Wie die reden.
Glaubst du, weil es quasi kein Drehbuch gab und die das wirklich ja in dem Moment entwickelt haben? Oder einfach, weil du zu alt bist für die Scheiße?
Ich bin grundsätzlich zu alt für vielen Scheiß. Ich glaube schon, werden wir mit Tom Lass ja auch noch drüber reden, dass die trotz des Nichtvorhandenseins eines Dialogbuches sich sicherlich so einen gewissen Ton vorher überlegt haben und sich auch vieles abgeguckt haben. Denn dafür gebe ich offen zu, wirklich die ersten zwei, drei Folgen gebraucht, das Ganze überhaupt erstmal als Parodie zu verstehen, was wir da sehen. Dass das einfach nicht nur eine junge, hippe Serie ist, sondern dass das eine Serie ist, in der Tom Lass mit seinen großartigen Darstellern einer Generation, die irgendwo zwischen Millennials und Gen Z ist, halt einen Spiegel vorhält, der einigermaßen, habe ich eben gesagt, sarkastisch, zynisch, schon brutal auch ist in seiner ganzen Art.
Was ich großartig finde, also dieses Scheiße eben, das war jetzt nicht auf die Serie bezogen.
Nein, nein.
Also ich finde das nicht scheiße. Ich habe mich unglaublich gut unterhalten, eben weil das von vorne bis hinten ein Experiment ist und weil es ein improvisiertes Experiment ist. Als sie da vor Jahren angefangen haben mit diesem Impro-Lab, haben die überhaupt keine Ahnung gehabt, wo sie am Ende rauskommen. Noch nicht mal damit gerechnet, dass es überhaupt eine Serie wird, die dann auch noch im öffentlich-rechtlichen Mediatheken Dasein ausgestrahlt wird.
Ja.
Und dieses Impro, dieses, dass du manchmal am Anfang einer Szene überhaupt nicht weißt, wo die Szene endet, das siehst du auch den Schauspielenden teilweise an.
Die haben es auch nicht gewusst.
Und das finde ich irgendwie das großartig. Und auch dieses Vertrauen untereinander. Also wir haben jetzt sehr viel über die Schauspielenden gesprochen. Ich nenne jetzt einmal kurz die Namen, zumindest die der Hauptdarstellenden, Lea van Acken, Julius Feldmeier, Odine Jone und Christine Zucco, also Aki, Juklas, Heidi und Becky. Da ist wirklich Vertrauen da. Gerade die ersten beiden Folgen sind mehr oder weniger ein Softporno. Da gibt's Orgien. Ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Folge in der Mediathek, ohne es jetzt wirklich zu wissen, also ich leg nicht meine Hand dafür ins Feuer, erst ab 22 Uhr ausgestrahlt wird.
Diesen ab 16 Stempel
bekommen hat. Und das in Zeiten von MeToo etc. improvisiert zu drehen, reden wir auch noch mit Tom Lass drüber, da ziehe ich schon auch also vor den Schauspielenden erstmal meinen Hut.
Ja, improvisieren ist das eine. Wir kennen das auch hier aus Eine Stunde Film eigentlich eher so bisher aus Spielfilmform, nämlich von Toms Bruder Jakob Lass, mit dem wir hier unter anderem in Eine Stunde Film über seine Filme Tiger Girl und auch Sowas von da gesprochen haben. Love Stakes, ein Film, mit dem quasi Franz Rogowski seine Entdeckung gefeiert hat, ist auch von Jakob Lass, also von Toms Bruder. Hier in der Serie, finde ich, kriegt das nochmal eine andere Qualität. Über diese 6 Folgen hast du natürlich dieses ganze Geschehen, was sich entwickelt, dieses dieses theoretisch die Welt verändern wollen, dieses Gefangensein in der eigenen Lethargie. Und natürlich merken wir diesen Charakteren auch an, dass sie aus dieser Lethargie nur rauskommen, wenn sie dann am Ende tatsächlich was ganz Drastisches machen. Der Weg dahin ist großartig. Ich hatte ein paar Mal das Gefühl, weil manche Dialoge, jetzt wie eben auch schon gehört, so auf den Punkt sind und so storydienlich sind und auch eine Szene so voranbringen, dass ich mich gefragt habe, ist das wirklich improvisiert oder haben die sich so ein paar One-Liner oder so doch vorher zurechtgelegt? Werdet ihr von Tom Lass hören, die Antwort auf diese Frage. Toll auch, dass ich außer Lea von Acken eigentlich kaum jemanden so wirklich kannte. Bei dem U-Class-Darsteller Julius Feldmeier, da habe ich gedacht, irgendwoher kenne ich den. Habe lange überlegt, bis ich auf Tore tanzt kam. Ein Film, der 2013 mal in Cannes gelaufen ist. Es war mein erstes oder zweites Jahr, wo ich bei den Filmfestspielen in Cannes war. Und da lief dieser Film nämlich. Ganz krasser, also heftiger deutscher Film auch, war in dem Jahr der einzige deutsche Film, der in Cannes überhaupt gelaufen ist. Tore tanzt. Falls ihr den nie gesehen habt, da würdet ihr Julius Feldmeier wiedersehen können. Ist 10 Jahre her. Von den anderen kannte ich kaum jemand. Auch das fand ich sehr erfrischend und habe mir das deshalb auch echt gerne diese 6 Folgen angeguckt. Ihr könnt das auch tun ab Freitag. Und uns war es eine große Freude, Tom Lass dazu hier in unser Büro einzuladen. Er ist gerne gekommen. So einen ganz weiten Anfahrtsweg hatte er nicht.
Nee, aber er kam mit nassem Hintern, weil er wohnt in Neukölln und sein Rollersitz wurde aufgeschnitten. Und deswegen, es hatte vorher geregnet.
Dann Wasser im Sitz und so.
Aber ich habe ihm Kaffee gemacht.
Genau, Tom Lass mit nasser Hose rein und wir haben ihm diese Geschichte mit dem angeblich aufgeschlitzten Rollersitz natürlich sehr gerne geglaubt.
Ich habe ihn beim Rausgehen noch gesehen und der Rollersitz war wirklich aufgeschnitten.
Okay, damit wäre das bewiesen. Die andere Hälfte der famous Lass Bros. Der ältere Bruder ist schon ein paar Mal zu Gast gewesen bei uns in eine Stunde Film, der heißt Jakob. Heute freuen wir uns über den jüngeren der beiden Lass-Brüder. Tom ist bei uns. Herzlich willkommen.
Hallo.
Um da direkt anzuschließen, was war bei euch im Trinkwasser als Kinder, dass ihr beide beim Film gelandet seid?
Tja, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau, wie es dazu kam. Ich glaube, unsere Eltern hatten die Hoffnung, dass wir was Vernünftiges machen. Aber jetzt ist es, glaube ich, okay.
Sie reden noch mit euch.
Sie reden mit uns und sind stolz, wenn sie irgendwas in der Zeitung lesen. Ja.
Haben Sie so eine Mappe zu Hause, wo Sie alle Zeitungsartikel über euch ausschneiden und einkleben?
Selbstverständlich.
Das Internet ausdrucken.
Genau.
Sehr gut.
Jetzt seid ihr nicht nur Brüder und macht auch beide Filme, sondern ihr habt beide auch eine große Affinität zum Impro, was ja nochmal eine ganz andere Herausforderung ist. Es erfordert eine ganz andere Herangehensweise in der Storyentwicklung. Von Jakob haben wir schon damals zum Beispiel zu Tiger Girl oder auch sowas von da gehört, wie er es macht. Mich interessiert, wie machst du es, Tom?
Also wir haben auf jeden Fall viele Parallelen und sicherlich gibt es da viel zu vergleichen. Ich glaube, es ist auch naheliegend, dass wir beide, weil wir Brüder sind, immer auch wieder mal verglichen werden. Gleichzeitig haben wir, glaube ich, beide gemerkt, dass wir gerne auch mal betonen, dass wir Individuen sind und dass man uns mit der ganzen Welt vergleichen kann oder eben nicht immer die ganze Zeit als Brüderpaar sehen muss. Für mich war Impro schon immer irgendwie ein ganz wichtiger Teil vom Spielen erstmal. Und gibt's ja auch bei der klassischen Arbeitsweise mit Drehbuch, gibt's ja immer kleine Momente trotzdem am Set, wo ein bisschen improvisiert wird. Und ich habe das dann irgendwann für mich entdeckt und gemerkt, dass ich diese Freiheit mag und dass ich das gerne perfektionieren will. Oder halt gucken will, was ist das Potenzial dieser Arbeitsweise, wie weit kann man es treiben. Und es auch in ein paar Projekten so weit getrieben, wie ich nur konnte. Und dann eben auch versucht und versuche jetzt auch immer noch, das Beste aus beiden Welten zu vereinen. Und gleichzeitig habe ich in den letzten Jahren aber auch ganz klassisch mit Drehbuch gearbeitet, weil daran auch nichts falsch ist. Es hat Vor- und Nachteile.
Ja.
Du sprichst die Freiheiten an, aber auch die Grenzen. Was sind denn die Grenzen in der Improvisation?
Es gibt keine Grenzen bei der Improvisation.
Wo wird's schwierig, wenn ihr improvisiert beim Dreh?
Also ich glaube, genau wie die Drehbucharbeit jetzt nicht irgendwie als eine einzige artige Arbeit zu sehen ist, die man nur so machen kann. Genauso ist es bei Impro, da gibt es nicht eine Methode, sondern das ist ein Spektrum. Und da gibt es so unterschiedliche Herangehensweisen. Viele meiner Kolleginnen zum Beispiel, die schreiben gerne trotzdem irgendwie eine Outline für jede Szene und sagen, innerhalb der Szene dürft ihr improvisieren. Habe ich auch schon mal gemacht, fand ich dann aber irgendwie nicht, fand ich nicht weit genug gedacht. Also war vor allem in meinen ersten Projekten ging es wirklich darum, völlig frei zu sein. Also ich habe nur eine halbe Seite geschrieben, an die wir uns nicht gehalten haben. Die habe ich nur geschrieben, damit die Leute, die unbedingt irgendwas lesen wollen, was in die Hand bekommen. Und wir haben oft einfach wirklich drauf losgedreht und geguckt, was sich entwickelt. Und ganz oft passiert dann eben erstmal nichts und ganz uninteressantes Zeug oder albernes Zeug. Aber daraus entsteht dann oft irgendwas unglaublich Authentisches, Wahrhaftiges, was ich mir nicht hätte ausdenken können. Und wenn ich es mir ausgedacht hätte oder die Dialoge so geschrieben hätte, dann hätte ich sie nicht so inszenieren können, wären sie nicht so passiert. Also das ist, was ich mit Potenzial meine. Und natürlich gibt es da Grenzen, die ihr angesprochen habt. Das ist zum Beispiel dann so, wenn es um Stunts geht, um eine Prügelei, da hat für mich Impro nichts mehr verloren, weil es um die Sicherheit geht und weil es darum geht, dass man ja schon gerne wissen soll, wer deutet einen Schlag an und wer spielt, geschlagen zu werden, weil es ja nicht echt sein soll.
Nimm uns mal mit bei Tod den Lebenden. Wie viel stand auf dem Papier? Was stand drauf, was ihr dann nicht umgesetzt habt? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Tod den Lebenden hatte eine sehr interessante Entstehungsgeschichte, auch eine sehr ungewöhnliche, weil wir sehr, sehr frei angefangen haben. Da stand erstmal ganz wenig und später im Prozess wurde immer mehr geschrieben, was auch aber im Schnitt entstand. Und dann ist das halt so eine Mischung aus Arbeitsweisen. Also wir haben erstmal auch angefangen ohne einen finanziellen Partner. Das wollte ich auch so, weil der klassische Weg ist natürlich, man schreibt erstmal ein Exposé und ein Drehbuch und geht damit meinetwegen zu Redakteuren, zu einer Produktionsfirma oder zu irgendeinem Auftragsgeber und versucht, das finanziert zu bekommen. Und diesen Prozess mache ich auch gerade und habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Der nervt mich aber gleichzeitig auch, weil man dabei ja, naja, so gewissermaßen um Erlaubnis fragt. Und das wollte ich hier nicht. Ich habe gesagt, wir brauchen dafür keine Erlaubnis und ich will sie auch nicht von niemandem. Wir drehen einfach. Und so haben wir es gemacht, erstmal ohne, dass irgendjemand da bezahlt werden konnte, wirklich aus eigenen Mitteln und so blöckchenweise immer mehr gedreht und das dann geschnitten und daraus einen Trailer gemacht. Und mit diesem Trailer, erst nach ein paar Jahren, sind wir dann zu potenziellen Partnern gegangen und letztendlich nach einem langen Weg hat es dann auch geklappt, jetzt mit der ARD, dass die das finanziert haben und davon haben wir dann den letzten großen Block gedreht, wo wir dann nicht mehr so klein waren. Am Anfang hatten wir nur ein Team von 3-4 Leuten hinter der Kamera und eben die Schauspielerinnen vor der Kamera. Und beim letzten Block, wo es dann eben auch Actionsequenzen gab und Waffen und ein Babyhund und ein Luxusauto und eine Luxuswohnung, hatten natürlich auch dann ein deutlich größeres Team von 30, 40 Leuten und dann auch den Licht-LKW und das, was man dann halt hat.
Also die Serie wächst mit ihren Aufgaben, kann man in dem Fall sagen. Trotzdem nochmal zurück zu dem wirklichen Impro-Geschehen, weil ich das irgendwo hier in meinen, während ich geguckt habe, auch in meinen Unterlagen stehen habe, aufgeschrieben, stichwortartig, zu viele Dialoge, die zu gut und zu zielführend sind, als dass sie wirklich in dem Augenblick aus der Lameng hätten entstehen können. Mhm. Und dann habe ich aufgepasst im Abspann, da stehen quasi alle deine 5, 6 Hauptdarstellenden, stehen auch unter der Überschrift Writers Room.
Ja, das sind zwei Themen, aber sehr interessant. Also das höre ich aber auch immer wieder auch bei anderen Filmen, dass Leute sagen, ja, aber die und die Zeile, die kann ja nicht improvisiert gewesen sein. Ich weiß zwar jetzt nicht, welche du meinst, aber es ist oft überraschend, was wirklich passieren kann und wie zielführend das sein kann, wie auf den Punkt, obwohl es wirklich in dem Moment entsteht. Natürlich gab es dann aber auch später, also wirklich sehr, sehr wenig Szenen, wo ich Dialogsätze vorgegeben habe. Manchmal habe ich in der Improvisation auch was reingerufen und manchmal war das auch Quatsch, manchmal war das hat es dann gepasst. Letztendlich habe ich sehr, sehr viel an der Struktur geschrieben, später, am Anfang noch gar nicht, weil es gab wirklich so gut wie nichts. Es gab eigentlich nur, ja, ihr seid diese 4 Leute, ihr wohnt zusammen und liebt euch. Viele Funktionen waren auch noch nicht klar. Dass die eine die Tochter vom Vermieter ist, kam erst einige Blöcke später. Und sehr früh entstand die Idee, ja, könntest du nicht die Eizelle von der anderen austragen, dann bist du die Leihmutter für uns. Das entstand und darauf basierend habe ich dann weitergeschrieben. Und der Credit zum Writers Room war letztendlich etwas, worauf wir uns zum Schluss geeinigt haben, dass wir gesagt haben, gut, eure Arbeitsweise war hier also eine ganz andere als bei einem klassischen Projekt, wo ihr einfach nur zu einem fertigen Buch dazu kommt. Ihr habt ja ganz, ganz viel daran mitgearbeitet oder in der Improvisation mitgestaltet und das war dann der Credit, den wir gefunden haben, der das vielleicht am besten abbildet, was nicht heißt, dass wir jetzt regelmäßig in einem Raum saßen und alle getippt hätten, sondern es war einfach eine ständige Zusammenarbeit.
Du hast eben schon die Prügelszenen angesprochen, die man nicht improvisieren kann. Mir ging das bei den ersten Folgen, vor allem den ersten 2, 3 Folgen der Serie so. Es wird gerade unglaublich viel über Intimacy Coaches am Set geredet, dass sich alle bei Liebes- und Nacktszenen sicher fühlen. Wie war das bei euch? Wie schafft man es bei einer Impro-Serie, Liebesszenen so zu inszenieren, dass sich alle Beteiligten damit wohlfühlen?
Also das war uns natürlich auch total wichtig und das war auch eine der ersten Sachen, über die wir sehr ausführlich gesprochen haben. Wir hatten dann auch eine Intimacy-Coaching für bestimmte Szenen am Set. Gerade in den ersten Blöcken, es funktionierte, glaube ich, vor allem deswegen so, weil wir uns alle schon so lange kennen, weil wir uns füreinander entschieden haben. Es gab nicht so einen Casting-Prozess oder sowas, wo ich irgendwie oben stehen würde und Leute auswähle und sage, bewerbt euch, sondern wir haben uns eben im Impro-Lab kennengelernt. Das ist ein regelmäßiges Treffen, was ich veranstalte schon seit vielen Jahren. Auch nur mit der Absicht, eben mit Leuten an der Impro zu arbeiten, da das zu trainieren und da eben auch neue Leute kennenzulernen. Und irgendwann, als wie gesagt, wir wollen dieses Projekt machen, dann haben wir uns so füreinander entschieden und dann eben auch ganz viel über Intimacy und darüber gesprochen, mit was man sich wohlfühlt, was man will, was man eben alles vorher abspricht. Und letztendlich dann in größeren Szenen, es gibt ja auch eine Orgie, bei solchen Szenen war dann eben auch die Intimacy-Koordinatorin direkt dabei an dem Tag, hat mit vielen der Darstellenden, die da nur für diese Szene dazukamen, auch sehr genau besprochen, was man macht und vor allem, wo man sich wohlfühlt oder auch genau, wie man kommunizieren kann, wenn man etwas nicht möchte. Was ich auch total wichtig finde. Und tatsächlich genau, weil du gesagt hast, Stunt, also das ist, glaube ich, für mich auch so der Vergleich, dass das macht Sinn, also auch bei einem Stunt sich eben abzusprechen, was da um die körperliche Unversehrtheit geht und genauso bei Intimacy eben auch, dass Grenzen gewahrt werden.
Liebe ist der eine große rote Faden dieser 6-teiligen Serie. Aggression, Gewalt, Kampf ist quasi der andere rote Faden. Die laufen teils parallel, teils kreuzen die sich. Bevor ich dir meine Wahrnehmung des Ganzen um die Ohren haue, wo hast du diesen Mikrokosmos, den wir da erleben, angesiedelt, diese Gen Z, Millennials, du zeigst die ja schon auf eine ganz spezielle Art und Weise.
Ich habe eben gemerkt, es macht mir Spaß, Situationen zu überspitzen oder ins Absurde zu treiben und das ist ja, glaube ich, auch so der Hauptbestandteil dieser Serie, Tod den Lebenden, dass der Humor und auch die Situation immer ein bisschen drüber sind oder deutlich drüber oder nicht ganz in der Realität, von der wir glauben, sie zu kennen, verankert. Und so war es dann halt auch mit allem, okay, wenn das hier polyamorös ist, wenn da freie Liebe herrscht, dann treiben wir das auch gleich weiter. Also, dass sie dann so völlig absurde Regeln haben, wie alle mit allen, alle müssen geteilt werden.
Niemand darf sich trennen.
Niemand darf sich trennen, das finde ich ehrlich gesagt eigentlich utopisch und wunderschön. Das wäre doch so einfach, vor allem wenn man ja nicht immer nur zu zweit zusammen sein muss, wenn man ja mit mehreren Leuten zusammen sein kann, warum sich dann von einem trennen, wenn man ja einfach die alle noch dazu holen kann? Natürlich völlig absurd, aber gefällt mir irgendwie. Und dann natürlich auch, dass irgendwann der Vorschlag kommt, naja, ich will keinen dicken Bauch, kannst du das Kind für uns austragen? Und genauso geht es natürlich weiter, dass die Probleme bekommen, wenn der Vermieter sie rausschmeißt, dann lösen sie das auch nicht auf eine konventionelle Art und Weise, sondern erpressen ihn direkt. Und wenn sie von der Klimakatastrophe bedroht werden, dann ist auch klar, dass sie da eben einen ungewöhnlichen Lösungsansatz verfolgen, den ich so auch nicht in der Realität vorschlagen würde. Ich glaube nicht, dass man
die Klimakrise erschießen kann.
Das glaube ich nicht, aber filmisch fand ich das immer also einen interessanten Ausdruck dafür.
Worauf ich hinaus will, ist, es wird ja unter deinen hauptdarstellenden Personen wahnsinnig viel geredet und man hat wahnsinnig viele Ideen, aber es kriegt ja wirklich keiner von denen ernsthaft den Arsch hoch. Also das ist ja eine...
Redest du jetzt über die Serie oder über die Welt?
Im Augenblick bin ich noch bei der Serie. Ich bin gerade noch bei der Serie und wie die Figuren quasi sich selbst präsentieren in dieser Serie. Ich habe mich gefragt, sind wir am Ende tatsächlich alle verwöhnungsverwahrloste Jammerlappen?
Das glaube ich nicht. Also wir stellen ja jetzt hier ja schon auch eine Gruppe von Leuten da, die in gewisser Hinsicht ziemlich privilegiert sind. die kriegt einfach regelmäßig das Erbe von ihrer Oma, holt sie sich ab und letztendlich sieht man sie nie bei der Arbeit. Und
niemand von denen, keiner von denen arbeitet irgendwas.
Und das und so haben sie halt auch wahnsinnig viel Zeit, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen und letztendlich ja sind sie auch alle wahnsinnig wunderschön, das war mir auch wichtig und sie wohnen in Berlin, also da gibt es
natürlich auch sonst,
ganz, sicherlich auch ganz andere Situationen auf der Welt, die man auch ganz anders erzählen müsste oder wo das eben nicht zutrifft. Deswegen weiß ich nicht, ob wir alle das sind. Aber mir ging es ein bisschen auch mit dieser Überhöhung oder das, was daran gefällt, um dass es letztendlich doch eine Geschichte über Menschen ist und über ganz menschliche Themen. Und das könnte man ja so sagen, wir tendieren nun mal doch alle dazu, uns in Kleinigkeiten zu verlaufen, über Dinge zu diskutieren und uns die Köpfe einzuschlagen, die vielleicht gerade gar nicht so entscheidend sind. Und das ist ein bisschen, was mir Sorgen macht oder was ich lustig finde und gleichzeitig sehr, sehr traurig, dass wir eigentlich gerade, glaube ich zumindest, ganz, ganz dringend handeln müssten, was so viele Themen, aber vor allem die Klimakatastrophe betrifft. Aber stattdessen machen wir halt andere Sachen und bekriegen uns. Also.
Aber hast du für dich eine Idee, wenn man aus diesem Tunnelblick rauskommt?
Naja, nein. Ich sehe das auch nicht ganz als meine Aufgabe. Und das ist auch, also das bietet die Serie auch nicht und kann sie auch nicht. Also jetzt zu sagen, das ist die Lösung. Deswegen, aber das ist vielleicht auch ein bisschen so dem geschuldet, wie Geschichten erzählt werden. Also klar gibt es Geschichten, die ein Problem darstellen und dann am Ende auch tatsächlich eine Lösung bieten. Aber bei so einem riesigen Problem würde das ja nur in einer Utopie enden. Also dann würde ich es mir ausdenken, wenn ich jetzt erzählen würde, die schaffen es wirklich, die Klimakrise aufzuhalten. Wie soll ich das drehen und wie soll ich das erzählen? Und ist das dann überhaupt noch glaubwürdig? Deswegen endet das letztendlich, also können sie gar nicht die Lösung finden. Das trifft nicht nur auf die Klimakrise zu, sondern natürlich auch auf die freie Liebe. So, wenn ich da jetzt nur erzählen würde, wie utopisch das ist, es muss natürlich Konflikte geben.
Ja, das auf jeden Fall. Du verzichtest aber auch gleichzeitig in deinem Line-up auf jedwede Art von Helden. Also es gibt nicht den einen Helden oder die Heldin. Wir haben in den vergangenen Jahren aus Gründen viel über toxische Männlichkeit gesprochen. Du zeigst genauso eine Form von toxischer Weiblichkeit. Ich finde die Figuren, die sind alle irgendwie toxisch. Die sind alle toxisch, die sind alle aggressiv, die sind destruktiv. Warum hast du genau diesen Ansatz gewählt?
Ja, total interessant. Auch wie du sagst, also klar, toxische Männlichkeit, toxische Weiblichkeit, in dem Fall ist es einfach vor allem toxisches Verhalten, jetzt gerade in der Serie fast unabhängig vom Geschlecht. Ich glaube, wenn man das so guckt, dann sieht man vor allem erstmal das ganze Negative und das Toxische. Und das war uns dann aber auch irgendwann, weil uns das so auffiel, wichtig zu gucken, naja, wir brauchen aber auch dazwischen diese Zwischentöne, wo man doch versteht, warum sind die zusammen, was hält die zusammen, wo ist da irgendwie die Liebe und das Positive. Und letztendlich, wenn man das Ganze guckt, sieht man ja auch, dass die sich irgendwie doch wirklich lieben. Aber sie können halt ganz schlecht damit umgehen. Und es geht die ganze Zeit um irgendwelche Machtgefüge, darum, wer was entscheidet. Es ist eine ständige Rangelei, aber das ist letztendlich im Zwischenmenschlichen, in der Realität auch ständig so, nur vielleicht nicht so übertrieben wie dort. Man könnte eben auch sagen, gut, Szenen brauchen einen Konflikt, das ist vielleicht dogmatisch, aber das ist ein Dogma, an das ich glaube, oder wir haben, weil ich das immer wieder sage, auch im Impro-Lab, kommt natürlich ab und zu auch die Frage, können wir nicht einmal eine Szene spielen ohne Konflikt? Und dann sage ich, ja bitte, gerne, los geht's. Und dann versuchen die ganz, ganz lieb zueinander zu sein und es ist lustig, wie schnell dann subtile Konflikte entstehen oder wie, weil es immer darum geht, letztendlich ganz viel von dem, wie ich arbeite, basiert natürlich, ist inspiriert von vielen Sachen, aber eine besonders wichtige Quelle ist für mich Keith Johnstone, der hat so ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt Improvisation, und er beschreibt eben auch ganz viel diese Dinge, dass es letztendlich, egal ob in der Szene oder zwischenmenschlich auf der Straße, immer um kleine Statuskämpfe geht. Er hat in diesem einen Kapitel so eine schöne Szene, stehen irgendwie drei Leute in einer Schlange vorm Kino und reden einfach nur darüber, wer gerade welche Krankheit hat. Und der eine hat Rückenschmerzen und der nächste sagt dann, ja, das ist ja gar nichts. Ich habe einen Plattfuß und letztendlich, also keiner gibt an, aber sie versuchen trotzdem, sich zu übertreffen mit ihrem Leid.
Das Impro-Lab, was du gerade angesprochen hast, ihr trefft euch schon seit mehreren Jahren regelmäßig und improvisiert mehrere Stunden zusammen als festes Team. Es kommen immer mal wieder neue dazu, andere gehen. Die SchauspielerInnen, mit denen du jetzt zusammengearbeitet hast, ihr habt über mehrere Jahre gedreht, haben ganz unterschiedliche Karrieren in der Zeit gemacht. Alle steil nach oben in unterschiedlichen Steigungsgraden. Wie hat das eure Arbeit beeinflusst, dass Lea van Acken zum Beispiel in den letzten Jahren sehr viel beschäftigt war?
Ja, also genau, das sind auch damals schon alles erfahrene SchauspielerInnen gewesen und natürlich haben sie jetzt, weil wir 2019 angefangen haben, alle in der Zeit sich weiterentwickelt, weiter Projekte gemacht. Was ja letztendlich auch ja nur für sie spricht. Das Schöne an diesem Projekt war und aber auch die Herausforderung war natürlich, weil wir nicht an einem Stück gedreht haben, sondern wirklich über diese Jahre immer in kleinen Blöckchen. Zwischen diesen Blöckchen vergingen ja auch Monate oder mal ein halbes Jahr. Dann wirklich wieder alle an den Start zu kriegen. Und das hätte nicht funktioniert, wenn die das Projekt nicht bis zum Ende gut gefunden hätten. Das war ja so, die wollten alle natürlich unbedingt, dass es weitergeht. Und die Schwierigkeit war dann trotzdem einfach nur logistischer Art. Und natürlich, wenn zwei gerade Zeit haben, sind die anderen gerade am Drehen. Und da dann eben immer wieder die Lücken zu finden oder auch für den finalen Block wirklich zu sagen, das müssen wir jetzt lange, lange im Voraus für dieses Projekt blockieren, damit alle Zeit haben. Aber ansonsten hat sich, also ja, man hat einfach nur gemerkt, alle entwickeln sich weiter, auch durchs Improlab, aber auch durch ihre anderen Projekte. Und das war natürlich ein Geschenk, mit Leuten arbeiten zu dürfen. Und auch, dass wir gemeinsam langsam so ein Vokabular hatten, so eine Sprache, weil wir uns so lange kennen. War es halt nicht so die Arbeitsweise, die ich sonst habe, wo ich sie nicht 2-3 Monate Vorproduktion habe, wie beim Tatort jetzt und dann irgendwie schnell besetzen muss übers Band und dann lerne ich die Leute am Set kennen und man kann sich halt nur darauf verlassen, wie halt alle so Setup-Läufe kennen. Das war bei Tote Leben einfach eine ganz, ganz andere, viel familiärere Arbeitsweise, wenn ich dann sage, holt die Szene ins Jetzt, wissen Sie, was damit gemeint ist oder andere Sachen, die wir trainiert haben, also Sätze zu machen, die immer ein Ende haben, damit man schneiden kann. Menschen tendieren dazu, so wie ich gerade, immer unendliche Sätze zu machen, mit der Stimme oben zu bleiben. Aber dann irgendwann zu sagen, Punkt, das war der Satz, jetzt könnt ihr schneiden, das trainiert man dann.
Du hast gerade selbst das Wort trainiert nochmal gesagt, weil ich gerade dranhängen wollte. Das klingt tatsächlich ein bisschen wie ein Verein oder eine Mannschaft, die gemeinsam etwas erarbeitet, um es dann zu performen, in welcher Art auch immer, ob jetzt live auf einer Bühne oder vor einer laufenden Kamera.
Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Klar, wir sind jetzt nicht sowas wie eine Fußballmannschaft, weil wir trainieren nicht, um irgendeinen Gegner zu besiegen, weil das ist in dem Fall Geschichten erzählen ist eben kein Wettbewerb, sondern halt eine Kollaboration und das ist, was wir trainieren. Also dass die Spielenden, die vielleicht auch die manchmal noch die Tendenz haben, ihre Partner, Partnerin als Konkurrenz zu sehen, dass sie eben lernen, nein, das ist, wir arbeiten zusammen, wir gestalten gemeinsam die Szene, sich gegenseitig die Bälle zuzuspielen. Es hat aber auch einen sozialen Aspekt, dass ich einfach gemerkt habe, okay, ich bin ja auch Schauspieler und da ist es eben einfach so, und so kennen das alle, man hat mal ein Projekt, dann ist man mal irgendwie 3 Wochen oder ein paar Tage irgendwo beschäftigt, vielleicht auch in einem anderen Land und dann kommt man wieder zurück und hat wieder Leerlauf, das ist ganz normal, das können ein paar Wochen sein oder auch Monate, wo halt gerade keine Arbeit ansteht und diese Zeit wollen natürlich alle nutzen, bereiten sich auf Castings vor, lernen irgendwas oder machen eben auch Workshops und dass ich da anbieten wollte, es gibt diesen Ort, der findet regelmäßig statt, 2-mal die Woche und ich kümmere mich darum, dass es wirklich 2-mal die Woche stattfindet, außer ich bin selber nicht da, dass die alle wissen, da kann ich hingehen. Und da treffen wir uns abends, arbeiten 2 Stunden und danach gehen wir halt noch irgendwie ein Bier trinken. Und dass man sich da, dass alle wissen, dass es dieses, da treffe ich Leute, da können wir uns austauschen und ich bleibe so ein bisschen in der Arbeit und lerne was, bleibe flüssig. Das war die Idee und hat natürlich den Nebeneffekt, dass wir da uns kennenlernen vor allem die Techniken der Improvisation verbessern. Letztendlich war das, deswegen heißt es auch Improlab, weil es auch so ein bisschen Labor ist zum Ausprobieren.
Mit all den Debatten, die wir führen heute, mit all den Themen, die mittlerweile auf dem Tisch liegen und so ein bisschen von unterm Teppich hervorgeholt wurden und weiter hervorgeholt werden und gleichzeitig mit den Möglichkeiten, die es heute gibt, also neben Kino und Fernsehen auch noch Streaming-Anbieter zu haben, ist das gerade eine gute Zeit für filmschaffende Menschen?
ich weiß nicht, ob ich der Spezialist bin, was das betrifft. Ich glaube, es gibt ja immer wieder diese Epochen und Zeiten. Und oft redet man im Nachhinein drüber, ja, das waren die goldenen 90er oder so. Währenddessen war das auch niemandem bewusst. Und waren sie wirklich so golden? Oder eben, wie gut sind sie gealtert? Weil viele Sachen damals gemacht waren, würde man heute so auf gar keinen Fall machen. Und so habe ich es natürlich jetzt auch beobachtet. Erstmal kam die Digitalisierung. Das war, glaube ich, für mich ein Befreiungsschlag, weil vorher, also konnte man nicht mit so geringen Mitteln einfach einen Film drehen. Du musst es auf Filmmaterial drehen, was wahnsinnig teuer war, das dann auch zu entwickeln. Also, was eine Filmrolle kostet, 1000 Mark damals schon. Und wenn du dann einen finalen Film hast, brauchst du eine Kopie und die kostet mir 30.000 Euro, damit du den überhaupt ins Kino bringen kannst. Das hat sich dann natürlich alles geändert und dann habe ich meinen ersten Film gedreht, da kam gerade die Canon 5D Mark II raus, eine der ersten DSLR-Kameras und plötzlich, was vorher mit Mini-DV nicht so gut ging, konntest du mit sehr geringen Mitteln einfach einen sehr hochqualitativen Film drehen, so viel Material drehen, wie du wolltest, was alles digital war und das dann auch veröffentlichen. Das war natürlich erstmal eine große Veränderung. Dass dann jetzt in den letzten Jahren die Streamer auch nach Deutschland kamen und angefangen hier zu produzieren, da ging erstmal eine große Hoffnung durch die Branche. Oh toll, wir sind endlich unabhängig von den Öffentlich-Rechtlichen und dann wird das bei denen bestimmt ganz anders und viel freier. Und das hat sich leider nicht ganz ausgezahlt. Teilweise hat man dann gemerkt, naja gut, die Zusammenarbeit mit denen ist dann auch die Nachteile oder man muss dann trotzdem sich alles erlauben lassen von irgendwelchen Bossen, die an der Westküste in den Staaten sitzen oder in London in irgendeiner Chefetage. Und das ändert sich ja gerade auch sehr. Also es wurde ja jetzt wahnsinnig viel produziert in den letzten Jahren. Vielleicht eben auch, weil durch die Pandemie erstmal viele Streamer einen Aufschwung hatten, weil sie gemerkt haben, ja gut, ganz viele Leute sitzen jetzt zu Hause, dann produzieren wir ganz viel, wir wollen Programm und es war ja auch irgendwie so ein Streit um den Markt. Mhm. Oder ist es ja auch immer noch. Aber dass das nicht ewig so bleiben kann, dass das eine Blase ist, glaube ich, naheliegend. Und jetzt, dieses Jahr wird ja gerade schon viel, viel weniger gedreht. Alle reden darüber, dass es viel, viel weniger Projekte gibt und das ist natürlich erstmal schmerzhaft, aber wahrscheinlich, ich denke, das wird sich auch wieder irgendwie einpendeln, aber ich habe die Glaskugel nicht und verdammt, bin auch, glaube ich, das ist nur meine Perspektive und es gibt, glaube ich, Leute, die sich damit noch viel, viel mehr beschäftigen und die Frage auch besser beantworten können.
Aber glaubst du, dass eine Serie wie Tod den Lebenden vor ein paar Jahren von der ARD oder den Öffentlich-Rechtlichen nicht durchgewunken worden wäre, aber so realisiert worden wäre, wie ihr sie jetzt realisieren konntet?
Das kann ich auch nicht einschätzen. Ich kann nur sagen, ich glaube, gut, Tod den Lebenden ist ein ungewöhnliches Projekt, sowohl von der Entstehung als auch von der Erzählweise. Und manche begrüßen das ja auch und sagen, oh, endlich mal ein bisschen was anderes, Ungewohntes. Und trotzdem hatte es deswegen natürlich auch die Schwierigkeiten, finanziert und durchgewunken zu werden. Ich könnte über diesen Prozess sehr, sehr viel erzählen. Letztendlich, jetzt hat es ja geklappt, aber ich war wirklich mehrere Jahre in dem Zustand, wir versuchen es und es klappt einfach nicht, aber wir waren halt mit ganz, ganz vielen Streamern oder Sendern im Gespräch, deren Reaktion immer erstmal total positiv war. Also die haben immer diesen Trailer gesehen, dann wollten sie mit uns reden, waren irgendwie angetan, hatten Fragen und dann haben wir immer nichts, es ging dann immer nicht weiter, dann haben wir nichts gehört oder nach ein paar Monaten dann irgendwie so Feedback bekommen, ja irgendwie sowas wie die Chefetage in London, die sieht das nicht im Portfolio. Das sind immer große Apparate und da gibt es sehr, sehr viele Entscheidungsträger. Und selbst wenn da einer das Potenzial sieht und das will, ist er oder sie nicht alleine und muss sich das von irgendjemand erlauben lassen. Weil das ist ja, was ich gesagt habe, ich will eure Erlaubnis nicht, ich will einfach drehen. Und ich glaube, hätte ich das so aufgeschrieben, hätte ich, glaube ich, gar nicht gekonnt. Aber hätte ich das gemacht und das jemanden auf dem Papier präsentiert, glaube ich nicht, dass das gemacht worden wäre.
Zum großen Glück habt ihr das so gemacht und ihr habt das große Glück, euch das Ergebnis anschauen zu können. Tod den Lebenden in der ARD Mediathek. Vielen Dank für den Besuch, Tom Lass, bei uns in eine Stunde Film. Ich habe zum Rauswurf quasi noch eine wirklich hochaggressive, investigativ-journalistische Nachfrage zu stellen.
Ich bedanke mich erstmal, dass ich hier sein
bevor
durfte.
Bevor du gleich aufspringst und gehst.
Genau, bevor ich das Mikro vom Tisch schmeiße.
So, ich hole auf. Die Jump Cuts. Ja. Sind sie Stilmittel oder sind sie am Ende doch der Tatsache geschuldet, dass du bei Impro manchmal den ersten Teil von etwas schöner findest als das, wovon du dann den zweiten Teil nimmst und es dann einfach so schneidest?
Die Frage war jetzt doch gar nicht so schlimm. Ja. das ist beides, also das ist auch ein Stilmittel. Es dient auch der Verknappung oder dass ich einfach sagen kann, ich schneide hier wirklich, ich will genau diesen Satz drin haben und ich will dieses Tempo. Und es geht mir jetzt nicht um das andere. Aber es ist auch aus der Not geboren, dass wir anders als bei einem klassischen Dreh, wo man die Szene geschrieben hat und dann schießt man erst in die eine Richtung auf die eine Person und wiederholt das 5-7 Mal und dann auf die andere und vorher dreht man noch eine Totale mit beiden oder je nachdem, wie man das auflöst und dann hat man diese Szene in verschiedensten Versionen, in verschiedenen Richtungen und kann das zusammenschneiden, wo dann diese unsichtbaren Schnitte entstehen. Also
einfach keine 30 Schnittbilder zur Verfügung.
Genau, und dadurch, dass ich bei der Improvisation teilweise halt eben die Szene nur ein einziges Mal drehe, dafür dauert sie aber in der ersten Fassung 10 Minuten, aber da ist sie halt entweder, ist es eine Zweier, also wo zwei Personen im Bild sind, oder sie ist geschwenkt, dass die Kameraperson halt erst auf der einen ist und dann im Dialog langsam auf die andere geht und dann hin und her. Und so habe ich dann oft den Satz, habe ich ihn entweder nur aus dem Off oder aus dem On oder in der Totalen, und da muss ich ihn nehmen, wenn ich ihn will, dass ich dann manchmal einfach einen Jump Cut mache, also vom gleichen Bild aufs gleiche schneide und das dann diesen Sprung hat. Das ist in der extremsten Version so, und das habe ich schon bei den ersten Filmen so gemacht und dann auch immer die Erfahrung gemacht, dass das Publikum dann nach dem Film zu mir kommt und sagt, ja, in den ersten paar Minuten hat es mich noch irritiert und dann habe ich es irgendwann gar nicht mehr wahrgenommen. Ich hoffe, dass es diesen Effekt gibt, aber natürlich kann man...
Könnte dranhängen, es hat nicht wehgetan.
Das freut mich. Natürlich haben wir manchmal bei anderen, bei bestimmten Szenen, wenn es ging, eben entweder auch wiederholt oder wir hatten sogar zwei Kameras, aber das geht natürlich nicht immer. Ja.
So, haben wir das geklärt?
Ja.
Amen.
Amen.
Vielen Dank.
Vielen Dank, ich habe zu danken.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Hashtag MeToo hat vor ein paar Jahren definitiv ein Beben ausgelöst und das nicht nur in Hollywood, sondern auch in der ganzen Welt. Und vor allem hat MeToo dann auch spätestens unseren Blick auf Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse verändert. Es ist ja nun mal ein Thema, das auch jetzt gerade nicht nur durch diesen offensichtlich geistesgestörten Ex-US-Präsidenten allgegenwärtig ist. Vor 2 Jahren lief auf der Berlinale eine Doku, ganz speziell über Sexismus in Filmen, Brainwashed, Sexismus im Kino. Und seit ein paar Tagen ist sie jetzt auch auf Arte zu sehen in der Mediathek. Anna, ich habe sie noch nicht gesehen. Was genau zeigt diese Doku?
Ziemlich viel, ziemlich alles und das ziemlich erschütternd. Und das einfach nur mit Filmausschnitten. Der Film ist von Nina Menkes, Regisseurin, Filmwissenschaftlerin. Und die hat einen Vortrag darüber gemacht. Und das ist jetzt quasi die Verfilmung dieses Vortrages, allerdings jetzt nicht so, da steht jemand im Hörsaal und erzählt und wir gucken da 90 Minuten drauf, sondern eben mit Beispielen und sie macht einen Rundumschlag mehr oder weniger. Sie fängt ganz am Anfang der Filmgeschichte an und geht bis in die Gegenwart, also wirklich Fritz Lang, Orson Welles, Stanley Kubrick, Jean-Luc Godard, Denis Villeneuve, Quentin Tarantino, um nur ein paar zu nennen. Von der Stummfilmzeit bis ins Hier und Heute und mich hat's wirklich geschüttelt beim Gucken, weil es eine erschreckende Visualität dieses Male Gaze ist, also des männlichen Blicks, auch in Filmen, in denen wir das vielleicht gar nicht so erwarten würden. Und daran merkt man, und das fand ich wirklich das Erschütternde daran, dass sich unsere Sehgewohnheiten durch diesen männlichen Blick in 120 Jahren Filmgeschichte so gefestigt haben, dass auch Regisseurinnen ganz oft diesen männlichen Blick haben, einfach weil wir ZuschauerInnen im Kinos gewohnt sind, und diese männlich geprägte Erwartungshaltung einfach aufgebaut haben.
Ja, so eine Art gelerntes Verhalten einfach, ja, ne? So beim Filme gucken. Woran macht die Doku hier diesen maskulin geprägten Male Gaze fest?
Es sind wirklich 175 Szenen aus Film, 120 Jahren Filmgeschichte. Und da sind wir so ein bisschen bei diesem verfilmten Vortrag. Es ist sehr, sehr theoretisch natürlich. Aber durch diese Bebilderung macht das alles Sinn. Es gibt 5 Aspekte, die Menkes hier aufzeigt. Das macht sie nicht alleine. Sie hat auch Filmtheoretikerinnen dabei, Filmhistorikerinnen, Regisseurinnen, Eliza Hittman zum Beispiel, die ja vor ein paar Jahren auch mit Niemals selten, manchmal immer auf der Berlinale dieses unglaublich packende, krasse Abtreibungsdrama hatte. Die kommen alle zu Wort und diese fünf Aspekte der Bildsprache, die sie wirklich so ein bisschen wie in einer PowerPoint-Präsentation präsentiert, da zeigt sie auf, wie Frauen im Film alleine durch die Darstellung von Weiblichkeit entmachtet werden und diese sexualisierte Darstellung von Weiblichkeit nicht nur auf der Leinwand funktioniert, sondern sich auch in unser normales Leben überträgt.
Ne? Das ist aber jetzt nicht wie so ein wissenschaftlicher Vortrag.
Also es ist schon wissenschaftlich und es ist schon ein Vortrag, aber dadurch, dass du die ganze Zeit Filmszenen siehst, die du kennst und du wirklich denkst, scheiße, ja, es
Augenöffner.
Stimmt. Es ist so wirklich so ein richtiger Augenöffner. Ja. Denn es geht gar nicht darum, wen Frauen spielen. Also wenn im männlich geprägten Hollywood-Kino überhaupt mal eine Frau nicht nur der Sidekick ist oder, ne? Also es geht nicht darum, dass Frauen auftauchen, sondern wirklich, wie sie gezeigt werden. Also wie sich die Kamera wirklich ganz oft im wahrsten Sinne des Wortes am weiblichen Körper abarbeitet, ihn entlangfährt. Und diese fünf Beispiele, und das ist jetzt diese Theorie, davon darfst du dich bitte nicht abschrecken lassen. Es ist einmal dieses Figurenverhältnis Mann-Frau. Das ist in der Wissenschaft übersetzt mit Subjekt-Objekt. Ne? Mhm. Der Bildausschnitt, also was wird wie gezeigt? Liebesszenen, ne? Nimm irgendeine Liebesszene und du hast den Mann immer in der Totalen und du hast von der Frau immer irgendwelche Teile zu sehen. Der Mann ist auch selten nackt.
Ja.
Oder es sind selten seine Genitalien zu sehen, aber es sind oft Brüste zu sehen. Ne? Die Kamerabewegung, ich habe eben schon, ne? Also du hast einen Frauenkörper auf dem Bett liegen und der Mann ist einfach starr und die Kamera bewegt sich über die Frau hinweg. Macht was mit einem beim Gucken.
Ja.
Wie sind die ausgeleuchtet? Ne? Männer sind in 3D ausgeleuchtet. Die haben eine Tiefe, die haben eine Schärfe. Frauen sind ganz oft einfach nur in 2D ausgeleuchtet. Und man nimmt sie kaum wahr. Ne? Und dann, wie all das auch noch die Erzählperspektive beeinflusst, als fünfter Punkt. Ne? Also dieser Bildausschnitt habe ich jetzt schon angerissen. Ne? Dieses Fragmentarische daran. Du siehst bei Frauen nackte Brüste, Oberschenkel, Lippen. Der männliche Gegenpart ist ganz zu sehen. Und wenn, das fand ich hochspannend, wenn Männer in Filmen nackt sind oder mal oben ohne, ist es ganz oft in Action-Szenen, dass sie wirklich
so auf, ich wollte gerade sagen, so auf Stärke ausgerichtet, ne? Genau.
Muskeln und dann auch noch in Zeitlupe, ne?
Arme,
300
Schultern,
Gladiator.
Ja. Ja, ja.
Du hast schwitzende Männerkörper und das ist natürlich sowas Patriarchales, Mächtiges, während du nackte Frauenbrust ist total verletzlich.
Ja.
Und das ist eine Wirkung, eine Bedeutung, die da im Kino vermittelt wird, die wir dann für uns übernehmen, erklärt unter anderem im Film die Filmwissenschaftlerin Ioba Kwayana.
Das hat damit zu tun, wie die Einstellungen komponiert und geframed, in welcher Abfolge sie zusammengesetzt und angeordnet werden. Das alles wird zur Grammatik und Syntax, durch die dem Betrachter die Bedeutung vermittelt wird. Wenn also in einer visuellen Kultur wie der unseren, mit ihrem Heißhunger auf das Weibliche als Objekt, die Kamera sich wie ein Jäger verhält, dann verhält sich auch die Kultur so.
Das ist das Problem, diese Leinwanddarstellung normalisiert sich oder überträgt sich dann auch auf unsere Welt.
Was macht denn dieser männliche Kinoblick, den wir jetzt gerade beschrieben haben, was macht der mit uns beim Gucken?
Das merkt man erstmal überhaupt nicht. Man merkt es eigentlich erst, wenn man mal drüber nachdenkt. Aber es wird einfach Nacktheit, es wird Vergewaltigung, sexueller Missbrauch absolut normalisiert. Die Filmwissenschaftlerin Rhiannon Ahrens, die beschreibt diese Bildsprache als Anleitung zum Selbsthass und zur Unsicherheit vieler Frauen, weil sie eben auf sehr heimtückische Weise das Selbstbild von Frauen gestaltet. Ne? Also du guckst dir halt Frauen an im Kino und siehst, Moment mal, ich sehe ja gar nicht so toll aus wie die.
Mhm.
Und fängst an dir zu zweifeln. Ne? Schon wieder so ein bisschen an dir und deiner Optik. Und es ist einfach eine Degradierung von Frauen. Wenn wir zum Beispiel mal Carrie nehmen, ja, von Brian De Palma, Horrorfilmklassiker aus den 70er Jahren. Die Eröffnungssequenz ist wirklich aus heutiger Sicht grenzwertig. Und Nina Menkes, die Regisseurin, das möchte ich jetzt auch noch mal hier an dieser Stelle einmal wirklich betonen, weil das ist auch wichtig. Es geht jetzt nicht darum, diese Filme irgendwie klein zu reden, schlecht zu machen, abzuwerten. Es geht einfach nur mal darum, zu zeigen, was dieser männliche Blick ausmacht.
Es ist eine Beobachtung.
Es ist eine Beobachtung. Wenn man das jetzt wirklich einfach mal so sich eine Szene nimmt und die Eröffnungssequenz von Carrie, da sind junge Frauen, Highschool-Schülerinnen, die duschen.
Ende der 70er, glaube ich, ne?
Genau, ich glaube 76. Also nagel mich jetzt bitte nicht auf die Zahl fest, aber irgendwann in den 70ern. Mhm. Du siehst duschende junge Frauen in Nahaufnahmen und die haben dabei Spaß, ne? Die tanzen durch die Dusche etc. Und dann über diese nackten Frauen kommt der Vorspann, also nicht die Endcredits, sondern diese ganzen Einblendungen, ne? Regisseur, Kamera, Musik, Casting etc., Produzent, und das sind alles Männer.
Ich wollte gerade sagen, lauter männliche Namen wahrscheinlich.
Und das ist einfach ein Moment der absoluten Entmachtung von Weiblichkeit. Und Sandra De Castro Buffington, die Gründerin, Achtung, jetzt wird's lang, des Global Media Center for Social Impact, die bringt's im Film auf den Punkt, ich zitiere, ich war zu faul, um den O-Ton rauszusuchen, wenn in den erfolgreichsten Filmen die weiblichen Protagonistinnen als Objekte der Begierde dargestellt werden, die passiv und stumm bleiben, dann wird dieses Bild internalisiert. Ne? Und Mankes, die Regisseurin, die dreht das auch noch weiter und sagt, durch diese misogene Darstellung von Weiblichkeit auf der Leinwand werden Frauen auch im echten Leben, also im echten Job, diskriminiert, und Übergriffe und Missbrauch, die werden enttabuisiert und wahrscheinlicher, weil wir im Kino einfach sehen, ist ja total normal.
Du hast eben irgendwas gesagt von, ich glaube, 150 Filmausschnitten. Also
75, ja.
175, wahnsinnig viele. Was waren für dich so die greifendsten Beispiele, die Nina Menkes findet, wo RegisseurInnen die Frauen vor der Kamera zum Subjekt werden lassen?
Eigentlich alles, ne? Aber also bei Tarantino war bei
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ganz merkwürdig, ne?
Tarantino
aber also,
doch
du
nicht.
Du achtest ja überhaupt, du merkst es im Kino überhaupt nicht, ne? Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, Brad Pitt sitzt im Auto und unterhält sich mit einer Frau. Was siehst du von der Frau? Den Arsch in einer Hotpants von hinten, und so wird eine Frau eingeführt.
Ja.
Und das ist auch ganz wichtig.
Und wie steht er auf dem Dach?
Ja.
Blanker Oberkörper.
Genau.
Muskeln,
und das wird dann auch gegengeschnitten. Ne?
Ne,
das
so.
Ist,
ja,
das ist halt einfach irgendwie so dieses Spiel mit den Bildern.
Ja.
Und das Erschreckende ist halt auch, dass es ja nicht nur Männer sind, die das machen, sondern auch Frauen. Und Patty Jenkins Wonder Woman fand ich damals auch großartig, weil es einfach was Neues war, aber trotzdem ist Gal Gadot als Wonder Woman sexy. Oder Sofia Coppola, Lost in Translation, Kultfilm, mittlerweile über 20 Jahre alt.
Auch stimmt, so Szenen
es mit
Scarlett Johansson.
Genau, die Einführung der beiden Hauptfiguren, ja, von Bill Murray gespielt und von Scarlett Johansson. Bill Murray sitzt im Taxi und schaut nachdenklich aus dem Fenster, ist vom Licht her in 3D. Mhm. Scarlett Johansson, erste Einstellung von ihr, sie liegt halbnackt auf dem Bett, hat ein durchsichtiges Höschen an und wir sehen ihren Po von hinten.
Ja.
Sie ist die fucking Hauptfigur dieses Films, wird aber von einer Regisseurin sofort sexualisiert.
Stichwort gelerntes Verhalten.
Genau.
Ne, da landen wir wieder da. Das heißt also auch über die Jahrzehnte, sei es aus eigenem Erfahren heraus oder sei es auch, keine Ahnung, durch ne, Einflussnahme von Produzenten, Filmverleihen.
Und das ist
die
wirklich
auch eine gewisse Optik einfach wollten.
Und so theoretisch dieser Film anmuten mag, aber ich hatte dadurch noch mal, oder ich habe es vor 3 Tagen gesehen, einen vollkommen anderen Blick auf Blicke. Was ist wirklich einfach total krass. Also ich finde diese Doku wirklich augenöffnend.
Dann gebt sie euch bitte in der Arte Mediathek Brainwashed Sexismus im Kino. Eine Doku, die unseren Blick auf die Filmgeschichte nachhaltig verändert. Genauer hinsehen lohnt sich da also. Und das könnt ihr noch tun bis Anfang Dezember. Solange ist sie nämlich noch in der Mediathek. Nächste Woche, liebe Anna, werde ich hoffentlich, oder ich müsste sagen, bis nächste Woche werde ich hoffentlich mit Steffi Niederzoll gesprochen haben über 7 Winter in Teheran. Da basteln wir gerade noch dran an der Terminfindung. Der sehr aufwühlende, wirklich harte Film 7 Winter in Teheran startet schon diese Woche, wollte ich noch gern darauf hinweisen. Also wenn ihr schon vorgucken möchtet, dann könnt ihr es gerne tun. Aber ich würde gerne nächste Woche dann mit Steffi Niederzoll ausführlicher über den Film reden. Triggerwarnung an dieser Stelle, es ist die unfassbar traurige Geschichte der iranischen Studentin Rehaneh Jabari, die 2007 in Notwehr ihren Vergewaltiger mit einem Messer angegriffen und dabei tödlich verletzt hatte und schließlich 7 Jahre später nach einer irre unfairen Gerichtsverhandlung wegen Mordes hingerichtet wurde. Also heftige, wahre Geschichte, krasser Film, und darüber sprechen wir dann hoffentlich in der nächsten Woche mit der Regisseurin Steffi Niederzoll. Außerdem sind wir in diversen Krankenhäusern unterwegs.
Ja, ich ziehe meinen Arztkittel an, hänge mir das Stethoskop um.
Gut.
Und gucke mal, ist ja meine geheime Leidenschaft, Arztserien, weil nämlich eine neue Arztserie mit Ben, also so neu ist die gar nicht, aber sie ist das erste Mal im deutschen Free-TV zu sehen mit Ben Whishaw, und deswegen gucke ich auch in aller Freundschaft.
So, Frau Dr. Wollner, bitte zur Visite nächste Woche. Bis dahin, lasst ihr es euch bitte gut gehen, macht keinen Quatsch und bleibt gesund und guckt auf gar keinen Fall irgendetwas, was wir nicht auch gucken würden.
Hauptsache es flimmert.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film. Jeden Dienstag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.